Ja, hallo meine Geschwister, der Gnade und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch. Also für mich ist es wirklich heute eine große Ehre, meine erste Predigt, also meine allererste Predigt vor dieser Gemeinde zu predigen. In dieser Gemeinde bin ich aufgewachsen und diese Gemeinde war auch der Grund für der ich heute bin, dass in mir ein Samen gesetzt worden ist, dass ich diesen Dienst tun kann, dass ich an den Herrn Jesus glaube. Und das werde ich nie vergessen. Und ich weiß, das erste Mal, wo ich hier auf dieser Bühne stand, war mit meinem Vater, als ich diese kleine Gitarre in der Hand hatte, wo ich ungefähr 6 Jahre alt war. Und jetzt stehe ich hier und darf für euch predigen. Und das ist wirklich für mich eine sehr große Ehre. Und deswegen war es mir auch vor allem sehr wichtig, dass ich heute vor allem für die Gemeinde rede, für jeden Einzelnen. Und deswegen möchte ich erstmal auch davor beten. Ja, himmlischer Vater, Herr, wir kommen vor deinem heiligen Thron. Ich danke dir, Herr, dass wir heute zusammen sein können. Ich danke dir, Herr, dass du mich heute benutzen kannst, Herr, um für diese Gemeinde zu reden, Herr. Und ich bete, Herr, dass du mich benutzt, dass ich dein Werkzeug bin, Herr, weil ich kann nichts aus eigener Kraft tun, nur durch deinen heiligen Geist, Herr, wenn wir mit dir verbunden bleiben, Herr. So gib mir die richtigen Worte, Herr, und sprich jedes einzelne Herz an, oh Herr, und lass auch zu, dass jedes einzelne Herz heute sich öffnet für dich und deine Wahrheit. Dir gebührt die Ehre, Herr, in Jesu Namen. Amen. Gut, mein Thema ist heute, den Fokus auf Christus zu setzen in Zeiten der Anfechtung. Und dafür habe ich den Text in Jakobus Kapitel 1, Verse 1 bis 8 vorbereitet. Und was ich heute tun werde, ist, dass ich auf die einzelnen Verse, ich werde sie vorlesen und werde auch auf die einzelnen Verse eingehen und möchte deswegen, dass wir zu Beginn erstmal den Text zusammen lesen. Und ich lese im Namen des Herrn. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Wir lesen in diesen ersten Versen, dass es sehr stark um das Thema Anfechtung geht. Und erstmal möchte ich zu Beginn euch erzählen, wer ist überhaupt Jakobus und was war seine Absicht überhaupt, diesen Brief zu schreiben. Jakobus, der war der leibliche Bruder von Jesus und war auch Jesus am nächsten. Und sein Brief hatte nicht die Absicht, aber irgendwelche gewisse Lehren, die heilsrelevant sind, auszuformulieren, sondern ihm war es wichtig, dass die Gemeinde lehrt, wie man den Glauben praktisch auslebt. Und wenn wir uns auch mal das Leben von Jakobus ansehen, dann sehen wir, dass er selbst in seinem Glaubensleben vielerlei Anfechtungen erlebt hat. Und das sehen wir schon in den Evangelien, dass Jakobus zu Beginn ein ganz anderes Messiasbild hatte, wie alle anderen Jünger und Juden zu der Zeit. Sie dachten, dass der Messias jemand sein wird, der nicht am Anfang leiden wird, sondern sie aus der Knechtschaft der Römer befreien wird und auch ja einen gewissen Herrschaftsanspruch in dieser Zeit einnehmen wird. Doch als der Herr Jesus dann am Kreuz gestorben ist, haben wir gesehen, was für eine Enttäuschung bei den Jüngern entstand und was vor allem für eine Glaubenskrise entstanden ist. Und deswegen denke ich, dass bei Jakobus vor allem vielerlei Anfechtungen da waren, die vor allem mit der Lehre und mit dem Glauben zu tun hatte. Doch wir sehen dann im Laufe der Evangelien und im Laufe auch der Apostelgeschichte, dass er sogar der erste Apostel war, der für den Glauben an Jesus Christus ermordet worden ist. Er wurde enthauptet und das zeigt, dass er den Umgang gelernt hat, wie man mit diesen Anfechtungen umgeht. Und deswegen ist auch der Fokus dieses Briefes, wie wir den Glauben praktisch ausleben. Deswegen sagt er auch in dem weiteren Vers, wir sollen Täter des Wortes sein, nicht nur Hörer. Es bringt nichts, wenn wir uns die Worte jetzt angucken und zusammen durchstudieren, bringt es nicht, dass wir sie nur hören und dann wieder rausgehen. Wir müssen wirklich Täter dieses Wortes sein. Weil dann können wir auch gleich zu Hause bleiben. Und deswegen lasst uns wirklich uns darum bemühen, unser Herz öffnen, wirklich auch Täter zu sein und diese Worte hier anzunehmen, die hier stehen. Und deswegen gehe ich jetzt auf Vers 2 direkt drüber, wo geschrieben steht: Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Wir sehen, dass der Apostel Jakobus direkt auf die Anfechtungen, die wir in unserem Leben haben, darauf eingehen möchte. Und wichtig zu verstehen ist, dass wir uns auch von einem gewissen Bild, was wir eventuell haben, verabschieden müssen. Und zwar, dass es Christen immer gut gehen muss. Das ist eine Lüge. Wir Christen leiden, weil wir an den gekreuzigten Messias glauben, der selbst gelitten hat. Deswegen leiden wir Christen. Wenn der Messias selbst, der Sohn Gottes, der auf die Welt kam und Mensch wurde und ihm eigentlich alle Macht zur Verfügung steht, gelitten hat, heißt es nicht, dass wir Christen auch leiden? Heißt es nicht, dass wir auch unser Kreuz, wie der Herr es getan hat, auf uns nehmen müssen? Deswegen, wir dürfen uns von der Außenwelt nicht so sehr blenden lassen. Und wir dürfen uns auch nicht mit anderen Gemeinden vergleichen, die viel voller sind, die alle glücklich und zufrieden sind, was auch nicht falsch ist. Wir sollen ja Freude haben, darauf gehe ich auch ein. Aber wir müssen wissen, dass nicht immer alles gut ist. Ja, und dass wir auch Prüfungen bekommen haben von Gott und Anfechtungen erleben dürfen und durch gewisse Leitsituationen gehen müssen. Und deswegen, liebe Geschwister, ist es bitte wichtig, dass wir uns immer nicht mit anderen Menschen vergleichen. Denn nur wenn etwas von außen gut aussieht, heißt es nicht, dass es im Inneren auch so ist. Und es kommt auch nicht darauf an, und Gott interessiert es auch nicht, wie voll eine Gemeinde ist und wie perfekt der Gottesdienst ist. Am Ende interessiert es Gott, wie dein Herz aussieht und wie du die Prüfungen und die Anfechtungen bewältigen kannst und wie du ihn in deinem Leben einbeziehst. Wenn das nicht vorhanden ist, dann müssen wir uns wirklich dann viele Fragen stellen. Und wichtig ist auch, dass wir wissen müssen, dass wir ganz andere Maßstäbe haben mittlerweile. Als wir wiedergeboren, als wir unser Leben den Herrn Jesus gegeben haben und uns zu ihm bekannt haben, wissen wir, dass wir diese Maßstäbe dieser Welt nicht mehr tun können. Die Maßstäbe dieser Welt sind nicht mehr unser Maßstab. Die Maßstäbe dieser Welt ist Sünde. Und die Sünde sollen wir ja in unserem Leben radikal hassen. Und da beginnt der Punkt. Weil wir eben wissen, dass wir ab dem Moment, wo wir wiedergeboren sind, haben wir den Punkt, dass unsere beiden Naturen, der alte Mensch und der neue Mensch, gegeneinander kämpfen. Das lesen wir zum Beispiel in Römer 7, Verse 14 bis 25, wo der Apostel Paulus schreibt, das würde ich gerne mal kurz vorlesen. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Das heißt, wir sehen, dass wir immer einen ständigen Kampf haben. Ja, wir wollen das neue Leben in Christus leben, wir wollen das Gute tun, was der Herr uns geboten hat. Aber der alte Mensch, er kämpft immer gegen den Geist. Das Fleisch kämpft immer gegen den Geist. Und das ist ein Beweis für unseren wahren Glauben. Die Anfechtungen und Proben in unserem Leben beweisen, dass unser Glaube an den Herrn Jesus Christus lebendig ist. Und deswegen lesen wir auch in 1. Petrus Kapitel 5, Verse 8 bis 9, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe. Warum warnt der Apostel Petrus die Gemeinde davor, dass der Teufel umhergeht wie ein brüllender Löwe bei ihnen? Ja, weil der Teufel auch genau da die Menschen eingreifen will, die an den Herrn Jesus glauben. Bei den Ungläubigen hat der Teufel nichts mehr zu gewinnen. Aber bei den Gläubigen kann er noch was gewinnen und will sie auch zu Fall bringen. Und deswegen müssen wir auch wirklich wachsam sein. Wachsam sein in unserem Glauben und wirklich die Fallstricken des Satans kennen, denn genau uns will er angreifen. Er interessiert sich nur für uns. Die Ungläubigen, die eh schon ihr Herz geschlossen haben, bei denen ist nichts mehr zu holen. Aber bei uns Gläubigen, da ist noch viel zu holen. Und das will er erreichen. Und deswegen warnen uns auch die Apostel davor. Deswegen müssen wir ganz klar sagen, ein Glaube ohne Anfechtung wäre ein falscher, irrtümlicher Glaube. Das Bild, was wir oft vermittelt bekommen, dass bei uns Christen immer alles perfekt sein muss, ist nicht richtig. Doch jetzt kommt die schöne Botschaft, wie wir hier lesen. Gott kann durch unsere Anfechtungen etwas Perfektes, Unvollkommenes erschaffen. Das heißt, durch das Leid kann Gott Freude reinbringen. Durch das Leid, was wir erleben, kann Gott etwas Vollkommenes, Übernatürliches erschaffen, was wir nicht erwarten. Und deswegen ist es schon richtig, dass wir Christen immer fröhlich sind. Deswegen ist es richtig, dass es uns Christen immer gut geht. Warum? Weil wir wissen, wie wir in Leidsituationen den Herrn in unserem Leben einbeziehen. Weil wir uns von seiner Freude abhängig machen wollen. Und deswegen will ich auch jetzt auf das Wort hier in Vers 2 auf die Freude eingehen. Weil ist es nicht widersprüchlich, dass in diesem Vers etwas Negatives erwähnt wird, aber mit etwas Positivem verbunden wird, wie wir hier lesen. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Das heißt, hier wird etwas Positiven mit etwas Negativen verbunden. Und wenn wir uns auch das griechische Wort mal genau angucken im Neuen Testament, Freude bedeutet Chara, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Peter, du weißt es vielleicht besser. Und aus der Wortwurzel leitet sich das ab von Charis. Und Charis heißt Gnade. Das heißt, wir sehen hier, dass die Freude eng mit der Gnade Gottes verbunden ist, die uns in Christus Jesus gegeben ist. Und dann können wir auf das wunderbare Kreuz gucken. Als der Herr Jesus am Kreuz starb, haben wir das auch in den Evangelien lesen, da sehen wir, dass da überhaupt keine Freude zu Beginn war. Die Jünger sind in einer Glaubenskrise gefallen. Sie haben gezweifelt, sie haben nicht mehr daran geglaubt, dass der Herr Jesus auferstehen wird, weil sie auch ein komplett falsches Messiasbild hatten. Sie haben nicht verstanden, dass der Messias erst leiden muss, bevor er die Herrschaft übernehmen wird. Wie wir in Jesaja 53 lesen, der Messias muss zuerst leiden für die Welt. Und wir sehen, ab dem Moment, wo der Herr Jesus sagt, mein Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist, sehen wir, wie die Welt im kompletten Chaos war. Wir sehen, die Jünger sind komplett verzweifelt. Sie erleben Anfechtungen und sind in einer kompletten Glaubenskrise und wollen den Glauben sogar an Jesus abgeben. Doch als der Herr dann auferstanden ist, sehen wir genau das Gegenteil. Wir sehen die Freude, die dann entstanden ist in diesem Moment. Sie sind direkt nach Jerusalem gerannt, haben die Botschaft verkündigt und sind am Ende sogar für diese Botschaft bis in den Tod gegangen. Das heißt, wir sehen, Freude entsteht, wenn wir die Gnade Gottes erleben. Und das ist wirklich absolut wichtig zu wissen, weil genau in diesem Punkt können wir uns befinden. Wenn wir in Anfechtungen sind, dann lass uns darauf hoffen, dass die Gnade Gottes sich in diesem Moment beweisen will. Dass Gott in diesem Moment seine Gnade zeigen will. Herr, ich weiß, dass ich gerade Probleme habe. Ich weiß, dass ich Sorgen habe. Aber ich weiß, dass du mir deine Gnade offenbaren wirst. Und das heißt, diese Freude, die wir dann entwickeln können, müssen wir immer mit der Gnade Gottes verbinden. In jeder Situation muss uns die Gnade Gottes in unserem Leben bewusst werden. Und es ist einfach so, dass uns Christen auszeichnet, dass wir Freude haben sollen. Wenn wir in Galater Kapitel 5, Verse 16 bis 23 lesen, lesen wir, dass eine Frucht des Heiligen Geistes Freude ist. Und wenn wir nicht den Umgang lernen, wie wir mit diesen Anfechtungen umgehen, wenn wir nicht verstehen, wie wir diese Freude in unserem Leben anwenden sollen, dass wir Freude nicht nur haben sollen, wenn es uns gut geht, sondern alle Zeit, dann werden wir auch nicht uns von dem Satan täuschen lassen. Und dann werden wir auch nicht in eine gespaltene Persönlichkeit, werden wir auch keine gespaltene Persönlichkeit bekommen oder sogar vom Glauben abfallen, wenn wir einfach uns die, wenn wir einfach danach streben, dass Gott in uns ein vollkommenes Werk in diesem Moment erschaffen will. Und wir deswegen Freude haben sollen, weil wir die Gnade Gottes hier erleben dürfen. Und deswegen steht ja auch in Jesaja 55, Vers 8, meine Wege sind nicht eure Wege, spricht der Herr. Das heißt, die Wege, die ich mir selbst vorstelle, die sind nicht immer die richtigen Wege. Ich habe auch viele Träume in meinem Leben. Ich will noch viel bereisen, viel erleben. Aber der Herr sagt, meine Wege sind nicht eure Wege. Und der Weg des Herrn ist aber am Ende immer der bessere Weg. Immer der Weg voller Friede. Und deswegen möchte ich auch, dass wir uns den Apostel Paulus uns mal angucken, wie er mit dieser Thematik umgegangen ist. Wir lesen in Philipper Kapitel 4, Verse 4 bis 8. ist ein sehr, sehr wichtiger Brief. Muss ich nur kurz finden. Hier. Genau, wir lesen Philipper 4, Vers 4 bis 8. Freut euch im Herrn alle Zeit. Alle Zeit. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Als der Apostel Paulus diesen Brief geschrieben hat, war er im Gefängnis und hat auf sein Todesurteil gewartet. Und er schreibt diese Verse, freut euch alle Zeit. Und wir müssen uns an die Apostel ein Beispiel nehmen, weil die Gemeinde ist auch auf die Apostel gegründet. Wir müssen wirklich uns da von diesen Versen wirklich das zu Herzen nehmen, in unsere Herzen schreiben, weil wir in diesen Leitsituationen immer Freude erfahren müssen. Und was auch sehr interessant ist, ist, dass Freude eng damit verbunden ist, dass wir all unsere Sorgen auf Gott werfen. Und ich meine, du kennst es doch auch aus deinem Leben, wenn dein Partner dir deine Sorgen wegnimmt, sich um deine Sorgen kümmert, dann freust du dich automatisch. Wie viel mehr solltest du Freude haben, wenn der allmächtige Schöpfer, der dich erschaffen hat und dich schon von Mutterleib aus kannte, dir beistehen will? Wie viel mehr Freude solltest du haben, dass der allmächtige Schöpfer will, dass du all deine Sorgen auf sein Kreuz legst? Wie viel mehr sollst du dich freuen, wenn der allmächtige Schöpfer in jeder Situation dir beistehen will? Und wir reden hier von unserem Schöpfer, der uns geliebt hat und uns auserwählt hat und unsere Sünden vergeben hat an diesem Kreuz. Das heißt, wir können uns freuen, wenn wir uns auf die göttlichen Dinge fokussieren und nicht auf unsere Umstände und Probleme. Und wichtig ist auch diese Gemeinde. Die Verbundenheit eng mit Christus bereitet uns ebenfalls Freude, wenn wir in Gemeinschaft leben. Und deswegen heißt es ja auch im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Verse 9, dass wir einander unsere Sünden bekennen sollen. Unsere Anfechtung sollen wir einander bekennen. Wir sollen darüber reden. Denn wenn wir etwas in uns reinfressen, dann werden wir in Glaubenskrisen fallen. Wir müssen einen Nutzen von dieser Gemeinde nehmen und einander unsere Sünden und unsere Anfechtungen bekennen, damit wir zusammen eng mit Christus verbunden werden können, vor seinem Thron kommen können und eben ja gegen diese Dinge ankämpfen können. Und das ist mein Wort zu diesem Thema. Und ich möchte auch noch wirklich sagen, dass es absolut wichtig ist, dass wir nicht zweifeln dürfen in unseren Gebeten. Denn wir lesen hier eine ganz klare Warnung. Denn wer zweifelt, denkt nicht, dass er vom Herrn etwas empfangen wird. Und ich weiß, das ist sehr schwierig, aber wir müssen wirklich mit einem absoluten Gottvertrauen diese Dinge vor Gottes Thron legen. Alle Anfechtungen, die wir erleben, alle Prüfungen, wir müssen erstens Freude haben und wir dürfen nicht zweifeln. Denn wenn wir zweifeln, dann ist das Problem, dass wir nicht erwarten können, dass es dann besser wird. Dann werden wir immer auf demselben Zustand bleiben und es wird nicht weitergehen. Und das sehen wir ja bei Thomas. Er hat gezweifelt, er hat nicht geglaubt und der Herr hat sich ihm offenbart und der Herr hat sich uns allen auch offenbart. Wir alle haben den Herrn schon mal erlebt. Wir alle wissen, wie gut der Herr ist und was er in unserem Leben getan hat. Und deswegen dürfen wir vertrauen, dass in egal welchem Umstand er uns auch da durchtragen wird. Und was hat Thomas gemacht? Er hat es verstanden und ist dann rausgegangen in die Welt und hat die Botschaft verkündigt und ist auch da für den Herrn gestorben. Und das müssen wir wirklich vor Augen haben. Und wir müssen auch wirklich standhaft ausharren, wie hier geschrieben steht. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Standhaftes Ausharren bewirkt, dass Gott in uns etwas Vollkommenes erschafft. Standhaftes Ausharren führt dazu, dass wir die absolute Erkenntnis in Jesus Christus bekommen. Und es zeichnet auch einen Christen aus. Wenn ein Christ nicht bereit ist, standhaft auszuharren gegen Anfechtungen, dann muss man auch seinen eigenen Glauben einfach mal hinterfragen. Wenn ich nicht bereit bin, gegen die Anfechtungen zu kämpfen und gegen die Prüfungen, die wir erleben, sei es in der Gemeinde, sei es im Privaten, in der Ehe, im Finanziellen, aber wir überhaupt keine Lust haben, keine Motivation haben, weiterzukämpfen, dann haben wir ein großes Problem. Doch wenn wir in uns diese Motivation haben, zu kämpfen, auszuharren, Freude zu haben, dann können wir uns sicher sein, dass wir Freude im Herrn erlangen werden. Wir werden Weisheit bekommen und werden auch nicht in irgendeine Glaubenskrise landen. Weil eine Glaubenskrise kann wirklich gefährlich enden, wenn sie Überhand nimmt. Das heißt, je mehr wir ausharren, desto mehr erlangen wir die Eigenschaft, gegen Anfechtungen kämpfen zu können, und desto mehr Segnungen erlangen wir. Und wie wir schon in dem Bibelvers gelesen haben, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Der Mann, der die Anfechtung erduldet, wird die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Ja, Amen.